Ja, vielen Dank für diese überaus freundliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, dass ich heute an diesem sehr denkwürdigen Tag im Jahr, dem 9. November, hier sein kann und zu Ihnen, liebe Anwesende, und besonders zu euch, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe junge Leute in Blankenese sprechen darf. Blankenese ist ein Ort, zu dem meine Familie und ich eine sehr enge Beziehung haben. Die begann damit, dass meine Frau vor 44 Jahren in Blankenese einen Teil ihres Referendariats verbracht hat, nämlich am Gymnasium Wilhöden, wie es damals hieß, dem heutigen MDG. Ja, und die Geschichte geht weiter mit meiner Anwesenheit hier am Gymnasium Blankenese, auch vor über 40 Jahren als junger Referendar. Und sie geht immer noch weiter mit unseren beiden Jungs, die am Gymnasium Wilhöden, wie es immer noch hieß, dem heutigen Marion-Dönhoff-Gymnasium, ihre Schulzeit verbracht haben, ihr Abitur gemacht haben und schließlich mit den langen Jahren, in denen meine Frau Schulleiterin am Gymnasium Blankenese war. Das nur sozusagen in Ergänzung der kleinen biografischen Bemerkungen, die Sie eben gemacht haben. Ja, Blankenese und die Herzbergs, vielen Dank für all das, liebe Schülerinnen und Schüler, was ihr gerade heute getan habt, indem ihr die Stolpersteine von Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Blankenese gepflegt habt, geputzt habt. Das hat eine sehr große Bedeutung für Menschen wie mich, aber ich glaube auch für viele, viele andere Menschen hat das eine sehr große Bedeutung. Und wenn ich sage Menschen wie mich, dann meine ich Menschen, die in ihrer Familie Verfolgung und Ausgrenzung und Ermordung durch die Nazis erfahren haben. Was das konkret bedeutet, darüber werde ich heute auch berichten. Aber zunächst mal über die Frage, tja, was war da eigentlich los am 9. November 1938 in Hamburg und in Deutschland? In dieser Nacht, die man zunächst mal Kristallnacht nannte, die wir heute Pogromnacht nennen, oder das Novemberpogrom vom November 1938, denn die schrecklichen Dinge, die sich in diesen Tagen ereignet haben, die haben sich nicht nur in dieser einen Nacht ereignet, sondern auch in den Tagen davor und danach. Und was später kam, war noch sehr viel schlimmer. Also in jener Nacht, heute genau vor 84 Jahren und in den Tagen davor und danach, so etwa in den Tagen vom 7. bis zum 13. November 1938, wurden mehrere hundert Juden im ganzen Reichsgebiet, also in Deutschland und in Österreich, ermordet, zum Teil auf offener Straße, zum Teil in ihren Wohnungen, in denen sie überfallen wurden. Mindestens 300 Jüdinnen und Juden nahmen sich in diesen Tagen das Leben aus Verzweiflung über das, was sie erlitten hatten und erfahren hatten. Ungefähr 1400 Synagogen, so jüdische Gotteshäuser, Betstuben und jüdische Veranstaltungsräume wurden zerstört. Ich wiederhole die Zahl, ungefähr 1400 jüdische Versammlungsräume wurden zerstört. Tausende von Geschäften und Läden und Wohnungen, die Juden und Jüdinnen gehörten, wurden zertrümmert, überfallen, zerstört und eine Unzahl von Grabsteinen auf vielen jüdischen Friedhöfen wurde geschändet. Mindestens 30.000 Juden wurden interniert, das heißt in Gefängnisse gesperrt und in Konzentrationslager gesperrt. Hunderte von ihnen starben in diesen Tagen in den Gefängnissen und Konzentrationslagern. Einer von ihnen war der Ehemann der Schwester meines Großvaters, Alfred Altmann aus Breslau, ein Bankangestellter. Der wurde im Konzentrationslager Buchenwald zu Tode gebracht in jenen Tagen. Über meine Familie spreche ich gleich noch später, aber das hier in dem Zusammenhang einfach erwähnt. Erst nochmal der Blick von oben, der Blick aufs Große und Ganze. Was war da los in Deutschland überhaupt? Die Führung des deutschen Staates, die Nazi-Führung des Deutschen Reiches, wollte diesen gut geplanten Raub- und Mordzug an den deutschen Juden, das waren übrigens damals weniger als 1% der deutschen Bevölkerung, wie eine spontane Äußerung des sogenannten Volkszorns aussehen lassen. Also die Regierung wollte gerne, dass die Leute dachten, alle Menschen hassen die Juden und schlagen sie gerne tot. Und deswegen bekamen die Schlägertrupps der SA und SS, das waren die eigentlich in Uniform immer auftretenden Nazi-Schläger, deswegen bekamen die den Befehl, in dieser Nacht in Zivil aufzutreten. Das heißt, ihre Uniformen gar nicht anzuziehen, sondern so auszusehen wie ganz normale Menschen. Das war natürlich schlau. Was war in Hamburg los? Aus Hamburg gibt es Augenzeugenberichte, dass in den Alsterfleten rund ums Rathaus unzählige Schaufensterpuppen trieben. Manche Leute, die sie sahen, dachten zunächst mal, das sind Leichen. Es waren keine Leichen, es waren Schaufensterpuppen, die in den Alsterfleten trieben. Auch riesige Mengen an Stoffballen, an Kleidern und an Pelzen trieben in den Alsterfleten. Das waren alles die Schaufensterauslagen aus den Geschäften am Neuen Wall, an den großen Bleichen und an den anderen Straßen der Hamburger Innenstadt. Die Bürgersteige, auch des Jungfernstiegs, waren knöcheltief mit den Scherben der Schaufensterscheiben übersät. Daher der Name Kristallnacht, wegen der vielen zerbrochenen Schaufensterscheiben und der anderen zerbrochenen Gegenstände. Das war aber nicht nur in Hamburg so. Ich erwähne nur die Hamburger Situation, weil sie uns hier besonders deutlich vor Augen treten kann. Denn die Rathausflete, die Flete rund ums Rathaus, die kennt ihr alle. Und den Neuen Wall und die großen Bleichen kennt ihr auch alle. Da sah es damals so aus und am Jungfernstieg, aber auch in München, in Berlin und in allen anderen deutschen Städten sah es genauso aus. In ganz Deutschland waren alle jüdischen Gotteshäuser geschändet worden. In Hamburg waren es über 20. Es war also nicht nur die bekannte große größte norddeutsche Synagoge am Bornplatz, dem heutigen Josef-Karlebach-Platz. Das ist da, wo heute das Abaton-Kino steht, am Grindelhof. Nicht nur die große Bornplatz-Synagoge, sondern alle anderen Hamburger Synagogen, kleinere Synagogen, waren davon betroffen. Zum Beispiel auch der Tempel in der Oberstraße, den es heute noch gibt. Der ist nicht niedergebrannt worden, sondern nur innen zerstört worden. Der Tempel in der Oberstraße, der heißt heute Rolf-Liebermann-Studio und ist der Sendesaal des Norddeutschen Rundfunks. Wenn man ihn von außen betrachtet, dann kann man immer noch in der Fensterrosette eine Menora erkennen, den siebenarmigen Leuchter, das Symbol des Judentums. In der Bornplatz-Synagoge haben SA-Leute, es gibt Augenzeugenberichte darüber, die Tora-Rollen entschuldigt, wenn ich das so deutlich sage, vollgepinkelt. Das gehörte zur sogenannten Schändung. Aber nicht nur in Hamburg geschah, das war an vielen Orten so. Die Synagoge blieb aber stehen. Sie wurde nicht niedergebrannt, sondern nur innerlich zerstört und angezündet. Also sie brannte schon, aber sie brannte nicht nieder. Daraufhin ordnete der Hamburger Senat einige Wochen später an, dass die Hamburger Synagoge, die große Bauernplatz-Synagoge, abgerissen werden soll. Und die jüdische Gemeinde bekam den Befehl, dafür zu sorgen und natürlich auch die Kosten zu tragen. Ich selbst habe die Rechnung des Hamburger Bauunternehmens über den Abriss der Bauernplatz-Synagoge in Händen gehalten. Ich habe das nicht erlebt, das muss ich euch nochmal klar sagen. Also ich bin zu meinem ganz großen Glück später geboren. Ich bin 6 Jahre nach Ende der Nazi-Herrschaft geboren worden, 1951. Und ich bin nur deswegen auf der Welt, weil meine Mutter als 15-jähriges Mädchen klug genug war oder angstvoll genug war, muss man vielleicht sagen, Deutschland fluchtartig zu verlassen. Meine Mutter war 15, als sie 1936 allein den Weg aus Deutschland ins britische Mandatsgebiet Palästina nahm, ganz gegen den Willen ihrer Eltern ursprünglich, die sich lange dagegen gewehrt hatten. Aber meine Mutter hatte so viel Gemeinheiten in der Schule erfahren, davon hat sie mir berichtet, so viel Hässlichkeiten und Bösartigkeiten ihr gegenüber als einem jüdischen Mädchen, dass sie es nicht mehr ausgehalten hat. Mein Opa hat erst mal versucht, sie davon zu überzeugen, dass das schon vorübergeht. Also die Nazis, die sind jetzt an der Macht, hat er gesagt, hat sie mir sehr ausführlich berichtet, aber das kann ja nicht ewig dauern und uns werden sie schon nichts tun, hat ihr Vater ihr immer gesagt. Schau mal, Carla, hat er gesagt, ich habe doch im Weltkrieg, er hat nicht Erster Weltkrieg gesagt, weil den Zweiten gab es ja noch nicht, sondern der Erste Weltkrieg hieß damals der Weltkrieg, 1914 bis 18. Ich habe doch im Weltkrieg für den Kaiser gekämpft, ich war Offizier in der deutschen Armee, also mir wird man doch nichts tun. Das war seine Überzeugung. Aber leider, das werde ich gleich noch erklären, hat er sich geirrt. Schließlich haben meine Großeltern verstanden, dass sie meine Mutter doch vielleicht besser ausreisen lassen. Meine Mutter ist dann mit noch 15 Jahren nach Israel, wie es heute heißt, geflohen, hat erst in Jerusalem gelebt, dann in Haifa, da hat sie dann meinen Vater kennengelernt und ich bin dann nach Ende des Krieges deutlich später auf die Welt gekommen. Also ich kenne all diese Dinge sehr genau durch die Berichte meiner Mutter, durch Aktenstudien, durch Quellenstudien, durch Gespräche mit Zeitzeugen und durch mein Geschichtsstudium natürlich. Aber ich habe es nicht selbst erlebt. Zum Glück. Ja, so viel zum familiären Hintergrund an dieser Stelle vielleicht. Die Rechnung vom Abriss der Synagoge, die gibt es eben heute noch. Und die jüdische Gemeinde musste sie bezahlen. Aber die Juden in Deutschland mussten noch sehr viel mehr bezahlen. Ja, wer musste die Schäden bezahlen, die die Nazis in der Pogromnacht angerichtet hatten? Natürlich, richtig, vermutet ihr vielleicht schon, die Juden selbst mussten die Schäden bezahlen, denn die Juden wurden von den Nazis beschuldigt, dass sie selbst den sogenannten Volkszorn verschuldet hätten. Denn, sagten die Nazis, dieser spontane, so plötzlich ausgebrochene sogenannte Volkszorn, der hätte sich durch ein Attentat, also ein Mordanschlag eines jüdischen Jugendlichen an einem deutschen Diplomaten in Paris entzündet. Dieses Attentat hat es tatsächlich gegeben. Ein junger Jude, Herschel Greenspan, hat einen deutschen Diplomaten in der deutschen Botschaft überfallen aus Gründen, die interessant sind, die aber jetzt hier aus Zeitgründen erstmal keine Rolle spielen. Ja, wer hat die Schäden bezahlt? Die Juden mussten sie bezahlen. Und wie hat das funktioniert? Auf zwei Weisen hat es funktioniert. Zum einen wurde im Reichsluftfahrtministerium, wo Hermann Göring, der damals auch über die deutsche Wirtschaft wachte, seinen Sitz hatte, in einer hochinteressanten Sitzung wenige Tage nach der Pogromnacht am 15. November 1938 neben vielen anderen Dingen beschlossen, dass die Juden eine sogenannte Reichskontribution zu zahlen hätten. Eine Kontribution kann man übersetzen mit einem Wort, das einem heute auch komisch klingt, eine Sühneleistung, also eine Geldleistung dafür, dass man was Böses getan hat. Die Juden mussten also eine Strafe bezahlen dafür, dass sie die Pogromnacht erlitten haben. Und diese Kontribution, diese Sühneleistung betrug zunächst mal 1 Milliarde Reichsmark. Das muss man noch mal mit ein paar Zahlen multiplizieren, weil die Reichsmark heute, also im Vergleich, das wäre noch sehr viel mehr in Euro. Dann wurde aber die Summe noch mal verdoppelt. Also es waren schließlich 2 Milliarden Reichsmark, die von den deutschen Juden bezahlt werden sollten an die deutsche Regierung. Das war nicht so mal eben ganz einfach zu machen und bedeutete, dass viele jüdische Familien dann viel Geld an den Staat entrichten mussten auf bestimmten Umwegen und auf diese Weise noch weniger Mittel zur Verfügung hatten als schon vorher. So, und das Zweite, was war denn mit diesen unglaublich vielen Schäden in den Geschäften, mit den zerstörten Fensterscheiben? Da gab es Versicherungen, klar, damals gab es auch schon Versicherungen. Ein vernünftiger Kaufmann versichert seine Waren und versichert also natürlich auch das Glas seiner Fensterscheiben, ja klar. Und die jüdischen Kaufleute hatten ein Anrecht darauf, diese Versicherungssummen auch bei ihren Versicherungen einzufordern. Ja, hat der Staat gesagt, das sollen sie bitte tun. Die sollen die Forderungen an die Versicherung richten, aber die Versicherungen haben nicht an die geschädigten jüdischen Ladenbesitzer zu leisten, sondern an die Staatskasse. Ich erwähne das so ausführlich, weil das relativ wenig bekannt ist. Also viele Leute wissen viel über die Pogromnacht. Manches, was ich erwähnt habe, wird für viele hier im Saal auch nichts Neues sein. Aber diese beiden Fakten sind relativ wenig bekannt, leider viel zu wenig. Also die Juden mussten die Schäden bezahlen, die an ihnen angerichtet worden sind. So viel zu den Ereignissen der Pogromnacht. Ja, meine Familie. Was hat meine Familie in der Pogromnacht erlebt? Eins habe ich eben schon erwähnt, also von meinem Opa väterlicherseits, die Schwester hatte einen Mann, den hatte sie dann nicht mehr nach der Pogromnacht, weil er in Buchenwald ums Leben gebracht wurde, im Konzentrationslager. Ich schwenke jetzt mal über zu meinen mütterlichen Familienmitgliedern und erwähne jetzt nur mal einige Beispiele. Das ist mein Onkel, einer meiner Onkel. Heinz Egon Günther hieß er mit Vornamen, Laser mit Nachnamen. Meine Mutter ist eine geborene Laser. Er ist also der jüngere Bruder meiner Mutter. Heinz Egon, als die Pogromnacht stattfand, im November 1938, ist Heinz Egon 13 Jahre alt. So alt wie manche hier im Raum. Tja, aber als er 11 Jahre alt war, hat er seine Schwester Carla, meine Mutter, zum letzten Mal gesehen. Die ist ja schon 2 Jahre vorher aus Deutschland geflohen. Meine Mutter hat mir immer von ihrem jüngsten Bruder erzählt, den sie sehr gemocht hat. Ich meine, so eine 5 Jahre ältere Schwester, die kümmert sich ja um so einen kleinen Bruder, so ein bisschen mütterlich. So muss sie ihn erlebt haben. Und er hat ihr immer gefehlt, das habe ich ihr immer angemerkt. Sie hat ihn nämlich nie wieder gesehen. Was war passiert? Also, 1938, Pogromnacht, Heinz Egon ist 13, aber die Nazis sind ja schon seit 1933 an der Macht, also seit seinem 8. Lebensjahr ungefähr, erlebt der Onkel, den ich nie kennenlernen durfte, nichts anderes als eine Zeit der Bedrängnis und der Ausgrenzung. Und er darf zum Beispiel mit 8 Jahren nicht mehr Mitglied in einem deutschen Sportverein sein. Denn mit Beginn der Nazi-Herrschaft schon, unmittelbar in den ersten Wochen der Nazi-Herrschaft, gibt es ein neues Gesetz, das es Juden verbietet, und zwar auch jugendlichen Juden, Mitglied in einem deutschen Sportverein zu sein. Ja, es gab noch jüdische Sportvereine, das war so eine letzte Ecke. Okay, wie geht's weiter mit ihm? Er hat in seinem Alltag ganz viel Ausgrenzung zu erfahren, keine Normalität mehr. Das Treffen mit anderen jungen Leuten wird immer schwieriger. Und dann in der Pogromnacht hat er Glück. Er wird nämlich nicht aus dem Haus der Eltern entfernt, weil er noch 13 ist. Er darf bei seiner Mutter bleiben. Das ist in der Pogromnacht aber nicht selbstverständlich, denn wie es mit ihm weitergeht, erzähle ich später. Er hat einen älteren Bruder. Das ist mein älterer Onkel, Kurt. Kurt ist schon 23 in dieser Nacht. Kurt ist Jahrgang 1925, ist also 1915, ist also in der Pogromnacht 23 Jahre alt und wird verhaftet. Er kommt mit vielen anderen zusammen ins Konzentrationslager Dachau bei München und anders als der Breslauer Verwandte, von dem ich sprach, überlebt er die Zeit im Konzentrationslager in Dachau. Er wird kurz vor Jahresende, also nach vielen Wochen, entlassen. Und zwar mit der Auflage, dass er Deutschland innerhalb kürzester Zeit, allerhöchstens eine Woche, wird ihm gelassen, zu verlassen habe, egal wie, egal wohin. Er flieht erfolgreich nach Schweden und kann dort überleben, allerdings als gebrochener Mann. Und das kann ich bestätigen, denn dieses Foto hier, das ich eben schon gezeigt habe, das habe ich gemacht. Mit meiner damals ganz neuen Rolle, also ich war stolz drauf. Ich war 15, als er uns besucht hat, von Schweden aus in Frankfurt am Main. Und er hat viel erzählt. Er hat auch von den Misshandlungen in Dachau erzählt. Und meine Mutter und ich haben ihn auch in Schweden besucht und da konnte ich feststellen, wie schlecht es ihm ging und wie wenig er aus seinem Leben machen konnte. Die Prügel in Dachau haben ihn fürs Leben gezeichnet. Das sind meine beiden Onkel. Und was ist denn mit den Eltern passiert und mit Heinz Egon? Also das sind die Eltern der beiden. Die Eltern meiner Mutter und die Eltern von Heinz Egon und von Kurt. Sie werden 1943 nach Auschwitz deportiert und ums Leben gebracht. Und zwar mit einem Transport, der quer durch ganz Deutschland lief und überall Juden einsammelte. Das war aber nur einer von sehr, sehr vielen Zügen, die diesen Weg gingen. Ich zeige noch mal meine beiden Großeltern. In Großaufnahmen kann man sie besser erkennen. Ich habe sie nie kennengelernt, aber, und jetzt sind wir wieder bei Stolpersteinen. Ihr habt heute Stolpersteine geputzt für meine Großeltern und für meinen jüngsten Onkel Heinz Egon werden in wenigen Wochen Stolpersteine verlegt werden. Und das ist ein sehr gutes Gefühl. Die werden in Hagen in Westfalen verlegt werden, da haben sie nämlich gewohnt. Und ich freue mich sehr, dass das möglich sein wird. Ich werde dort auch mit jungen Leuten zusammenkommen, mit Schülerinnen und Schülern. Und das, was dort an Aktivitäten entsteht, das ist wichtig und schön, genauso wie all das, was ihr hier auf die Beine stellt. Einfach nur, indem ihr euch um Stolpersteine kümmert, die es gibt. Und diejenigen, die dafür sorgen, dass die Stolpersteine liegen, die es ja auch hier unter uns heute hier gibt, die haben dafür gesorgt, dass es überhaupt möglich ist. Vielen Dank dafür. Danke. Tja. Wie geht's weiter? Die Eltern hat meine Mutter also auch nie wieder gesehen. Und nicht nur für die Verwandten mütterlicherseits werden in wenigen Wochen Stolpersteine verlegt werden, sondern auch für meine Verwandten väterlicherseits, die ich jetzt nur ganz kurz erwähnen will, sind vor wenigen Wochen Stolpersteine verlegt worden in Berlin, wo mein Vater herstammt. Und es war auch für mich eine sehr wichtige und bewegende Erfahrung. Die Großeltern väterlicherseits haben die Nazizeit auch nicht überlebt. Meine Oma ist am 13. Januar 1942 von Berlin aus nach Riga deportiert worden und dort ums Leben gebracht worden. Und ich kann euch nur sagen, also wer Stolpersteine betrachtet und wer sie auch noch putzt, der tut etwas von großer Bedeutung. Und es ist deswegen so bedeutsam, weil hinter jedem einzelnen Menschen, an den ein solcher Stein erinnert, ja, eine ganze Welt verborgen liegt. Das ist ein so schöner Gedanke, den Heinrich Heine mal aufgeschrieben hat, dass ich ihn hier an dieser Stelle einfach laut sagen möchte. Hinter jedem Stein liegt eine Weltgeschichte. Und ganz zum Schluss möchte ich einfach einen Satz vorlesen, der mir jetzt in der Vorbereitung auf den heutigen Nachmittag begegnet ist. Der stammt von Jost Grolle, der vor wenigen Tagen, Wochen 90 Jahre alt geworden ist und vor 30, 40 Jahren hier in Hamburg Schulsenator war, Historiker und Politiker. Der hat in einer ganz ähnlichen Situation, in der wir jetzt hier sind, Folgendes gesagt: Wir dürfen, wenn es um die Bewahrung der Menschlichkeit geht, uns niemals in Sicherheit wiegen. Der Grund, auf dem die Humanität ruht, ist immer ein schwankender gewesen. Er muss täglich neu befestigt werden. Und genau das habt ihr heute getan. Ihr habt mit dem Putzen der Stolpersteine ein Stück weit dafür gesorgt, dass der Grund, auf dem wir stehen, die Humanität, die Menschlichkeit neu befestigt wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.